Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel. Und ich gucke ein bisschen in ein müdes Gesicht. Sie sind früh aufgestanden heute früh, ne?
Ja, genau. Ich wollte das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump dann doch live sehen und bin um 3:15 aufgewacht. Und
dann haben Sie sich's angeguckt, 90 Minuten. Wie war das? Also ich meine, wir sprechen gleich noch eingehend drüber, aber so vom Gefühl her.
Also den Kaffee hätte ich nicht gebraucht. Da war genug los. Genau, ziemlich chaotisch, ziemlich unangenehm ist es gewesen, genau, aber natürlich trotzdem interessant.
Interessant. Wie interessant und was genau war interessant, das besprechen wir gleich. Schön, dass Sie uns zuhören. Die anderen Themen dieses Tages sind natürlich die Generaldebatte im Bundestag, also Corona und auch die Schuldenaufnahme der Bundesregierung. Deutschlandfunk Kultur hören Sie hier zu Gast im Studio Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel und auch Kolumnistin für die New York Times einmal im Monat. Sie haben, das weiß ich, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich inzwischen auch, wirklich eine Affinität zu den USA. Daher sind Sie früh aufgestanden heute Nacht und haben sich das Duell angeguckt. Der amerikanische Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden sind also in dieses Duell hineingegangen. Donald Trump hat ja immer wieder unterbrochen, Joe Biden, aber auch den Moderator von Fox News. Und so hat sich das dann angehört.
No, Ukraine.
No, I, sir.
With $1 billion,
if you don't get rid of it, you know what you're waiting.
Das ist also im Grunde ein Stimmengewirr. Hat einer von beiden, Biden oder Trump, dieses Duell gewonnen, Frau Sauerbrei?
Es gibt ja immer diese Blitzumfragen direkt nach der Wahl, die auch von den großen Fernsehsendern CNN organisiert werden. Und in diesen Blitzumfragen hat Biden klar gewonnen. Also das bezieht sich auf die Leute, die sich das Duell angeschaut haben. Und die haben jetzt Biden erstmal zum Gewinner erklärt. Da wird es jetzt noch eine ganze Reihe von Umfragen geben in den nächsten Tagen, auch allgemein in der Bevölkerung, jetzt nicht nur unter denen, die sich das angeschaut haben. Wir wissen, dass auch die Berichterstattung darüber, was jetzt geschrieben wird, wer gewonnen hat, dann wieder sehr stark die Meinungen beeinflusst, wer dann tatsächlich sozusagen in ein paar Tagen noch als Gewinner dasteht. Ich fand es nicht ganz so eindeutig. Also Trump war extrem aggressiv, ist dafür jetzt auch aus seiner eigenen Partei schon kritisiert worden, dass es auch strategisch vielleicht nicht so klug war, sondern dass es einfach zu viel war. Selbst sein eigener Berater Christie, der ihn vorbereitet hat, einer derjenigen, die ihn vorbereitet haben auf das Duell, ehemaliger Gouverneur, sagte, es war einfach zu viel Aggression, dieses ständige Unterbrechen. Andererseits muss man sagen, Joe Biden hat es auch ein Stück weit mit sich machen lassen. Also er war einfach nicht besonders spontan, er war nicht besonders reaktionsfähig. Er hatte selbst kleine Schwächen, wo man überlegt hat, er muss nochmal neu ansetzen. Er sucht nach den Zahlen, sind es jetzt 17 oder 15%, die Gewaltkriminalität heruntergegangen ist unter Obama. Das war jetzt auch keine besonders starke Performance. Was er geschafft hat, ist, sich sehr präsidial darzustellen und sozusagen bei den Wählern, die das suchen, die endlich diese aggressive Bully- und Mafia-Mentalität auf der anderen Seite nicht mehr haben wollen, bei denen konnte er sicherlich schon damit punkten.
Wenn wir mal eins der Themen herausnehmen, die besprochen wurden, das war zum Beispiel das Thema Briefwahl. Und da gibt es ja die Experten, die sagen, bei der Briefwahl ist die Gefahr der Wahlfälschung definitiv nicht höher, als wenn nicht per Brief gewählt wird. Aber Trump sagt, es gäbe systematischen Betrug durch die Demokraten. In ihren Hochburgen würden jeweils 2 Wahlscheine verschickt, hat er behauptet.
They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. This is going to be a fraud like you've never seen.
Also ein Betrug wird das, wie wir ihn nicht gesehen haben zuvor, sei zu befürchten, sagt Trump. Ich meine, solche Behauptungen stehen dann erstmal im Raum. Ist ja auch nicht ganz leicht, so einem Aggressionsfeuer dann sich entgegenzustellen für Joe Biden, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft Joe Biden während des Duells gesagt hat, that's not true. Er hat es immer wieder gesagt, auch die Behauptung über, was Bidens Sohn angeblich gemacht haben soll, bis in Details, wie viele Jobs in der Industrie sind aufgebaut oder weggefallen worden. Da hat Trump wieder nach Strich und Faden gelogen. Und nebendran sitzen ja auch die Fact-Checker bei den ganzen großen Medien. Man kann ja konnte das ganze Duell ja auf diversen Seiten, zum Beispiel auch bei der New York Times, so verfolgen, dass es sofort gegengecheckt wurde, das Link gesetzt wurden auf Daten, die das widerlegen. Auch eben nochmal die Behauptung, es käme bei Briefwahl besonders viel oder mehr zu Wahlbetrug Betrug, was nicht stimmt. Ich glaube, es bringt nur nichts, weil sich eben in den letzten Jahren, besonders eben unter Präsident Donald Trump, die Wahrheit verabschiedet hat aus Amerika. Fakten zählen nicht mehr viel. Politische Polarisierung zählt, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Lager. Und ich glaube, dass es eben eine Kerngruppe gibt von Trump-Wählern, die nicht mehr zu beeindrucken sind von Fact-Checkern, von Fakten überhaupt. Die Frage ist halt, reicht das, um die Wahl zu gewinnen?
Das ist die Frage. Konnte er jetzt Wählerstimmen dazu gewinnen? Also seine Kernwähler hat er bestimmt beeindruckt, aber hat er Stimmen gewinnen können, zum Beispiel aus dem Lager der Frauen oder aus den Swing States, also da, wo die Wechselwähler zu Hause sind?
Auch das wird sich dann erst in den nächsten Tagen in den Umfragen zeigen. Ich glaube es eigentlich nicht, weil er hat sehr klar seine Strategie auch in diesem Duell darauf zugeschnitten, seine Kernwähler zu beeindrucken. Und ich glaube, er hat mittlerweile verstanden, dass er niemand mehr wird umstimmen können. Es gibt sicherlich Wählergruppen, Sie haben ja schon einige genannt, die wichtig wären, zum Beispiel Frauen in den Suburbs, die sicherheitsorientierte Mittelschicht, vielleicht auch konservative Wähler mit Hispanic-Hintergrund, die aus lateinamerikanischen Familien, Einwandererfamilien stammen. Das alles oder katholische Wählerinnen auch. All das wären Gruppen, die er gewinnen könnte. Mit diesem Art Duell, mit dieser Art des Vorgehens wird er das sicherlich nicht tun. Ich glaube, er hat das abgeschrieben. Er versucht jetzt, seine Kernwähler zu mobilisieren und die Wahl zu manipulieren. Das hat er auch nochmal sehr deutlich gemacht, indem er dazu aufgerufen hat, zum Beispiel sich vor Wahllokalen zu postieren als sogenannte Poll Watcher. Leute, die angeblich die Sicherheit und Korrektheit der Wahl sicherstellen, aber in Wirklichkeit auch die Leute abschrecken.
Aber es war ja, vielleicht kann man sagen, sogar ein relativ beängstigender Moment. Also, dass er an seine Anhänger appelliert, trefft euch in Gruppen vor den Wahllokalen, um den Betrug, den er da insinuiert, vor den Wahllokalen zu verhindern. Das hat er dann so gesagt.
I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully. Because that's what has to happen. I am urging them to do it.
Ist das beängstigend? Oder bin ich da zu ängstlich?
Nein, ich glaube, es ist beängstigend. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich was passiert. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Frau in ihren 50er, 60er Jahren ist, die vielleicht irgendwo im Suburb gelebt und dann in ein Wahllokal fährt und da stehen dann diese Typen davor, vielleicht sogar diejenigen, die er auch erwähnt hat, aus der rassistischen, rechtsextremen Szene, die dann ausstaffiert sind, sozusagen mit den Insignien der Waffenlobby und der Waffenvertreter, Trump nennt sie auch gerne My Second Amendment People, mit großen Sturmgewehren und in Tarnklamotten, dann kann man sich schon vorstellen, dass das die Leute natürlich abschreckt. Und ich glaube, er setzt genau auf diese Angst und er setzt eben auch auf die Angst vor der Briefwahl, weil selbst Leute, die ihm nicht glauben, dass es Fälschungen gibt, Angst haben, vielleicht, dass ihre Stimme verloren geht, nicht gezählt wird, zu spät gezählt wird. Also viele Wähler sind sicherlich hin und her gerissen, was mache ich jetzt? Gehe ich wirklich an die Urne, riskiere Corona und die Pollwatcher oder stecke ich meine Stimme in einen Brief?
Um die Pandemie ging es natürlich auch. Trump hat Biden vorgeworfen, dass er das Land wieder schließen will und er selbst wolle aber das Land offen halten. Das war auch ein Thema. Also Sie haben gesagt, Sie denken nicht, dass Trump mit diesem Duell sozusagen neue Wählerstimmen hinzugewinnen konnte. Und das hat bei uns heute früh im Deutschlandfunk Kultur auch Jackson Janes gesagt, der Präsident Emeritus des American Institute for Contemporary German Studies, der hat gesagt,
die Wechselwähler, die zwischendurch irgendwie noch nicht ganz so klar sind, haben einfach einen pur Trump heute Abend erlebt, was sie seit 4 Jahren kennen und gesehen haben und erlebt haben. Aber so transparent, wie das war, ich denke, das könnte eigentlich nur Trump schaden und Biden helfen.
Würden Sie sagen, so ist es?
Ja, sehe ich auch so. Ohnehin ist ja die Zahl der Unentschlossenen sehr klein in den Vereinigten Staaten. Es gibt zwar etwa ein Drittel der Wähler, die nicht registriert sind für die eine oder andere Partei, aber diese Menschen sind trotzdem weltanschaulich festgelegt. Und das hat sich immer mehr verfestigt in den letzten Jahrzehnten, jetzt besonders nochmal unter Trump. Das heißt, er müsste wirklich versuchen, diese ganz kleine Gruppe von Leuten, die noch hin und her wechseln können, zu gewinnen. Und mit diesem Duell hat er das, glaube ich, auch nicht geschafft.
Anna Sauerbrei sagt das vom Tagesspiegel. Sie schreibt auch jeden Monat eine Kolumne für die New York Times. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und zu Gast in dieser Mittagsstunde ist Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel und uns jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Gudula Geuter. Hallo Frau Geuter.
Hallo.
Wir wollen nämlich auf die Generaldebatte im Bundestag gucken. Da war natürlich die Corona-Pandemie und die Maßnahmen gegen diese Pandemie war das große Thema. Die Kanzlerin hat ihre Corona-Politik verteidigt. Und ein Aspekt, der da große Bedeutung hat, das ist der Etatentwurf des Bundesfinanzministers, der ja für 2021 noch mal fast 100 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Für das laufende Jahr sind ja mit zwei Nachtragshaushalten schon 218 Milliarden Euro an frischen Krediten eingeplant. Und dafür wurde die Schuldenbremse jeweils ausgesetzt, die ja in der Verfassung steht. Und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat gesagt, das sei auch richtig, aber...
Damit wir auch in zukünftigen Krisen, die ja wieder kommen können, handeln können, müssen wir natürlich auch so schnell wie möglich wieder zu einer normalen, verfassungsgerechten Haushaltsführung zurückkommen.
Ist es wichtig, das zu betonen, Frau Sauerbrei?
Ja, denke ich schon. Also ich glaube, gerade für Sie und auch aus CDU-Perspektive und aus der strategischen Perspektive, dass die CDU im nächsten Jahr einen Bundestagswahlkampf zu bestreiten hat, muss sie das, glaube ich, in Aussicht stellen, schon alleine aus politischen Gründen. Ich persönlich finde es auch in der Sache richtig. Also ich glaube, mit einer so hohen Verschuldung wird das Land auf die Dauer nicht klarkommen. Jetzt im Moment ist es sicherlich geboten und man kann hoffen, dass die Rezession kurz ist, das Tal schnell durchschritten ist und dann eben auch die Steuereinnahmen wieder stärker sprudeln als jetzt dieses Jahr.
Aber dass es jetzt erstmal geboten ist, Frau Geuter, das hat Angela Merkel auch nochmal betont, oder?
Das hat sie betont und vor allem hat sie diese ja riesengroße Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro, Sie haben es gesagt, verteidigt.
Wir konnten in einer außergewöhnlichen Notsituation. Und Sie haben dabei die notwendigen Beschlüsse gefasst, dafür noch einmal danke, schnell und kraftvoll reagieren, gerade weil wir in den vergangenen 6 Jahren Haushalte ohne Neuverschuldung hatten und dass es uns gelungen ist, die Gesamtverschuldung für das Jahr 2019 auf 60% des BIP zu begrenzen. Das hat uns in die Lage versetzt, kraftvoll zu agieren und trotzdem unter den G7-Staaten die niedrigste Staatsschuldenquote zu haben. Ich glaube, darauf können wir stolz sein.
Sie hören schon, das ist der übliche, recht nüchterne Ton der Kanzlerin. Das hat auch überwiegend ihre sonstige Rede geprägt. Sie hat die deutsche Einheit angesprochen, die sei ein fortdauernder Prozess mit Herausforderungen für ganz Deutschland. Sie hat ihre Solidarität mit den Demonstrantinnen in Belarus betont, europäische Ergebnisse zur Asylreform und Klima angemahnt. Das alles eben in diesem sehr nüchternen, fast präsidialen Stil, den man von ihr kennt. Aber an anderer Stelle, da ist sie richtig emotional geworden, nämlich was die Corona-Maßnahmen betrifft. Sie hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, in den kommenden Monaten diszipliniert die Regeln zu beachten.
Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein. Aber jetzt müssen wir zeigen, dass wir weiter geduldig und vernünftig handeln und so Leben retten können.
Also ein emotionaler Appell zum Schluss.
Also geduldig und vernünftig sollen wir sein. Zu den Corona-Maßnahmen kommen wir vielleicht konkret gleich nochmal. Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Schulden bleiben, Frau Sauerbrei. Es war ja natürlich eigentlich die Stunde der Opposition. Also die Opposition darf auch die Generaldebatte eröffnen. Alice Weidel hat das getan. Und die AfD hatte ja vorher schon gesagt, dass sie eigentlich keine pandemische Notlage sieht und dass sie der Bundesregierung unsolides Haushalten vorwirft. Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Vorwürfe gehört haben?
Ja, ich finde es einigermaßen reflexhaft. Das ist klar, dass die AfD versucht, dieses Thema für sich zu nutzen. Es liegt also, ob man das richtig findet, so eine starke Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, hängt ja tatsächlich davon ab, wie man die pandemische Lage einschätzt. Die AfD hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass die Maßnahmen der Bundesregierung übertrieben seien. Das hat Frau Weidel ja jetzt auch nochmal wiederholt, unverhältnismäßig. Und von daher ist auch nicht so schwierig nachzuvollziehen, dass sie eben auch diese Haushaltsneuverschuldung dann falsch finden. Ich stehe eben auch eher auf dem Standpunkt, dass die Pandemie eine große Gefahr ist, dass das keineswegs übertrieben wird. Und von daher kann ich das persönlich auch besser nachvollziehen, wenn eben Geld in den Markt gepumpt wird und in die Arbeitsplätze auch.
Ja, Frau Geuter, wie hat sich denn Alice Weidel angehört?
Sie hat eben tatsächlich die Corona-Maßnahmen kritisiert und das hat sich dann eben auch auf die Beurteilung des Haushalts niedergeschlagen.
Dieser Haushaltsentwurf ist ein historisches Dokument. Ein Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit inmitten einer Krise, die unsere Freiheit, die Grundlagen des demokratischen Zusammenhalts und das Fundament unseres Wohlstandes und wirtschaftlichen Erfolgs und damit auch unseres Sozialstaats zutiefst erschüttert.
Aber es war eben insgesamt über die AfD hinaus tatsächlich diesmal eine Debatte, die sich wirklich sehr viel, und zwar Corona-bedingt, eben um den Haushalt gekümmert hat angesichts dieser immensen Neuverschuldung. Rolf Mützenich, dessen SPD bekanntlich die Regierung mitträgt, hat zwar den Haushalt gelobt, aber er hat auch darauf hingewiesen, dass es zukünftige Verteilungskämpfe geben wird und hat auch eingefordert, darüber politisch zu streiten, auch eben über die Frage, wer in Zukunft dann stärker belastet wird.
Und für uns ist klar, das sind nicht die Alleinerziehenden, das sind nicht die Geringverdiener, das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber diejenigen, die mehr als genug haben, werden in dieser Krise stärker gebraucht. Das ist gerecht und ich bin sicher, dass viele das genauso sehen.
Aber genau diese Belastung der Geringverdiener fürchtet offenbar gerade Dietmar Bartsch. Der Fraktionschef der Linkspartei hat Angela Merkel kritisiert für den Plan, den wir vorhin gehört haben, zur Schuldenbremse bald zurückzukehren.
Das ist doch absurd. Das ist völlig absurd. Sie machen schon jetzt einen Spardruck auf den Sozialstaat damit auf. Es wird ein Kürzungshammer drohen.
Und ganz anders Christian Lindner für die FDP-Fraktions- und Parteichef, der hat eben gefordert, wirklich möglichst bald zur Schuldenbremse zurückzukehren. Also ein wirklich ungewöhnlich sozusagen geldgeprägte Haushaltsdebatte.
Naja, das ist nicht verwunderlich, wenn es eben um so hohe Schulden geht und wenn die Deutschen jetzt daran gewöhnt waren, dass seit 6 Jahren keine neuen Schulden gemacht wurden und die schwarze Null eben als heilig erachtet wurde, oder Frau Sauerbrei? Das wundert einen nicht, dass darum jetzt wirklich gerungen wird.
Nee, das wundert einen nicht. Also zunächst war ja auch gerade in der ersten Lockdown-Phase so eine wahnsinnige, allumfassende Solidarität zu spüren, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Aber ich glaube, jetzt merkt man schon, dass eben die Frage ist, wer bezahlt es, wer profitiert vielleicht auch mehr von Maßnahmen oder weniger von Maßnahmen. Man muss ja auch sagen, dass gerade Geringverdiener tatsächlich überproportional betroffen waren, auch von der Krise, weil wenn ich Kurzarbeitergeld bekomme und vielleicht deswegen auf einen Teil meines Gehalts verzichte, muss, spüre ich das natürlich viel mehr, wenn es ohnehin schon knapp ist und ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll. Frauen waren auch überproportional betroffen, weil sie ohnehin irgendwie in niedrigeren Einkommenssteuergruppen eingruppiert sind, haben dann weniger Kurzarbeitergeld bekommen. Und so gab es irgendwie viele Ungerechtigkeiten, die, glaube ich, jetzt auch tatsächlich einfach mal politisch auf den Tisch müssen.
Gab es denn außer der Pandemie und dieser Schuldenfrage, Frau Geuter, auch noch andere Themen? Immerhin sind heute ja 70 Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln angekommen.
Die waren konkret, soweit ich das hören konnte, zwar nicht Thema, aber natürlich ist die Generaldebatte auch Generalabrechnung gerade der Opposition und die AfD hat natürlich auf die Flüchtlingspolitik in der bekannten Weise eingedroschen, auf die Klimapolitik, auf die ihrer Ansicht nach überzogenen Corona-Maßnahmen. Die Grünen waren mit sehr vielem einverstanden, gerade was die Krisen-Corona-Maßnahmen betrifft und was den Haushalt betrifft, aber Anton Hofreiter hat eben kritisiert, dass zu wenig fürs Klima getan wird. Die FDP hat den Umgang mit der Automobilindustrie kritisiert. Aber vieles eben auch trotzdem im Zeichen von Corona. Wenn zum Beispiel Dietmar Bartsch für die Linkspartei fordert, Reiche zu besteuern, dann tut er das immer, dann tut er das diesmal, aber eben im Zeichen dieses Corona-Haushalts.
Mhm. Ist denn die Debatte insgesamt, Frau Geuter, dies noch kurz gefragt, jetzt genutzt worden, auch dafür zu zeigen, wer in einer möglichen unionsgeführten nächsten Bundesregierung dann den Vorsitz haben könnte?
Sagen wir so, Jamaika, Vorzeichen hatte das nicht. Also Christian Lindner war gerade gegenüber den Grünen ausgesprochen scharf, war auch ziemlich scharf gegenüber der Bundesregierung, während Anton Hofreiter, das ist aber ja schon länger auch eine Taktik der Grünen oder überhaupt die Haltung der Grünen, nicht zu sehr mit Schaum vor dem Mund in solche Debatten reinzugehen, hier aber doch wirklich auffällig positiv viele Maßnahmen beurteilt hat. Ob man das als Prognose für mögliche Koalitionen sehen will, das weiß ich nicht recht. Wenn, dann war das die Prognose für Schwarz-Grün.
Mhm. Gudula Geuter, vielen Dank für diese Infos aus dem Hauptstadtstudio. Und Anna Sauerbrei bleibt noch ein bisschen hier an meiner Seite in Deutschlandfunk Kultur. Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel ist zu Gast in dieser Stunde. Wir blicken auf die Themen des Tages und die Generaldebatte im Bundestag ist natürlich das Thema im Inland dieses Tages. Das Thema Corona war das Thema wiederum der Generaldebatte. Die Kanzlerin hat alle uns aufgerufen, geduldig zu sein, vernünftig zu sein, uns an die Regeln zu halten. Und gestern gab es ja schon diese Schalte zwischen Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und da ging es um neue Corona-Maßnahmen. Unter anderem um die Geldstrafe für all die, die ihre Namen falsch angeben in Restaurants und die Obergrenzen für privates Feiern. Nur 25 Leute soll man mehr einladen dürfen und in öffentlichen Räumen sollen maximal 50 Personen an Feiern teilnehmen dürfen. Frau Sauerbrei, sind diese Maßnahmen die richtigen?
Ich finde das schon richtig. Sie sind ja auch, glaube ich, nicht generell erlassen worden, sondern sie gelten dann, wenn eben in bestimmten Landkreisen die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner 50 übersteigt. Richtig. Von daher, man ist ja sozusagen bei diesem Prinzip geblieben, was ich eigentlich klug fand, dass man regional da, wo etwas passiert, dann auch die Maßnahmen wieder etwas verschärft. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Akzeptanz. Von daher ist das jetzt eigentlich eine ganz gelungene Regelung, weil es beim regionalen Prinzip bleibt. Aber gleichzeitig sagt, na gut, aber dann machen wir es sozusagen trotzdem für alle gleich, sodass die Bürger sich das auch noch irgendwie merken können. Also da kommt ja mittlerweile keiner mehr hinterher, was jetzt, welche Verfehlung jetzt irgendwo was kostet. Und jetzt ist es zumindest dann wieder in dieser Weise bundesweit einheitlich geregelt.
Die Frage war natürlich, gerade wenn man auf die Geldstrafen für falsche Namensangaben guckt, wer kontrolliert das? Also wer ist dafür verantwortlich? Aber man hat sich jetzt wohl geeinigt, dass die Wirte sozusagen gucken müssen, dass wir unsere richtigen Namen da angeben. Wird natürlich nicht ganz einfach für die.
Nee, ob das jetzt praktisch tatsächlich dann funktioniert, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, es ist nochmal ein wichtiges Signal an die Deutschen, an die Bevölkerung, an die Bürger. Es ist ernst, der Herbst kommt. Und es ist ja auch gleichzeitig, werden ja dadurch auch nochmal ganz genau die Orte benannt, von denen wir gelernt haben in den letzten Monaten, dass sie eben besonders gefährlich sind, gefährlich in Anführungszeichen im Sinne der Pandemie.
Sie meinen also Kneipen und Bars?
Genau, Kneipen, Bars, überall, wo Alkohol fließt und die Leute sich vielleicht nicht mehr so unter Kontrolle haben, wo sehr viel gesprochen wird, wo entsprechend viele Aerosole in der Luft sind, auch bei den Familienfeiern. Das sind ja jetzt so diese einzelnen Punkte, die man sich rausgeschaut hat, um eben dann solche Superspreading-Ereignisse zu vermeiden. Und auch das finde ich eine sehr gute und ja auch sehr punktgenaue Strategie, jetzt eben nicht zu sagen, wir machen wieder Schluss mit dem Alltag, sondern wir machen es eben da, wo wir wissen, es sind besonders gefährliche Momente im Leben mit der Pandemie.
Ja, ich denke, es ist in der Tat klug, denn also wenn man jetzt wieder an einen zweiten Lockdown denken würde, würde man direkt, weiß ich nicht, wie man da reagieren würde als Gesellschaft, wäre es sehr, sehr schwierig, das zu ertragen.
Ja, ich glaube, die Umfragen zeigen ja weiterhin eine sehr hohe Akzeptanz insgesamt für die Corona-Politik der Bundesregierung. Das geht, wenn man ganz allgemein fragt, bis in die 80% Zustimmung. Wenn man nach einzelnen Maßnahmen fragt, ist es trotzdem meistens noch irgendwie eine knappe oder deutliche Mehrheit. Und diese Akzeptanz gilt es zu erhalten. Und ich glaube, das kann man eben mit solchen punktgenauen Maßnahmen besser tun. Merkel ist jetzt auch noch mal emotional geworden, ein bisschen anknüpfend an ihre sehr eindringliche Fernsehansprache am 18. März.
Wo sie gesagt hat, es ist ernst.
Und es mit dem die schlimmste Zeit oder die schlimmste Prüfung seit dem Zweiten Weltkrieg, also nochmal sozusagen auch dieses Kriegsbild heraufbeschworen hat.
Sie hat auch an unsere Solidarität appelliert. Ja. Ne? Und das hat sie ja jetzt auch wieder gemacht. Es geht um uns alle. Wir müssen uns vernünftig verhalten, weil es um alle gemeinsam geht.
Genau, aber der Appell alleine, und auch das hat sich ja in den letzten Wochen gezeigt, der reicht eben nicht. Wir haben gerade in der Gruppe der Jüngeren eben eine starke Ausbreitung des Virus. Und Virologen wie Christian Drosten sagen ja, dabei wird es nicht bleiben. Also wir können da nicht einfach zuschauen am Ende. Und das zeigt auch die Entwicklung in den europäischen Nachbarländern. Wächst sozusagen das Virus durch die Familien, durch dann eben doch in die besonders gefährdeten Gruppe der Älteren. Und da rechtzeitig den Riegel vorzuschieben, finde ich deswegen schon richtig.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und hier an meiner Seite ist Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Wir wollen sprechen über einen, ja, vielleicht ein bisschen lustigen Vorschlag vom früheren Innenminister Thomas de Maizière. Der hat nämlich gesagt, wir müssen was tun, um uns die Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold wieder anzueignen, wir alle. Wir sollten diese Farben nicht den Nationalisten überlassen. Und um das zu tun, meint er, sollen diejenigen Bürger gratis Bus und Bahn fahren und kostenlos ins Museum gehen dürfen, wenn sie die Nationalfarben bei sich tragen.
Man sei es ein schwarz-rot-goldener Lippenstift auf der Wange, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Gute Idee, Frau Sauerbrei.
Naja, also ich musste auch schmunzeln. Ich finde, es ist ganz schön, dass er auf diese provokante Art und Weise da einen Stein ins Wasser schmeißt. Ich denke, es ist immer gut, drüber nachzudenken, über den deutschen Patriotismus und das sehr seltsame Verhältnis vieler Deutscher zu ihrer Flagge, zu ihrem Land, zum Patriotismus an sich. Mich hat es auf zweierlei Weise auch negativ berührt, weil ich dachte, einerseits bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich dieses fahnenschwenkende, patriotische tatsächlich so gerne mag. Ob ich das überhaupt haben will. Also ich glaube, das war im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und der großen Euphorie hatte das eben diesen sportlichen Hintergrund. Ich kann mir das gar nicht in Zusammenhang mit anderen Ereignissen so richtig vorstellen.
Aber in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober vor 30 Jahren ist die deutsche Fahne auch geschwenkt worden. Und die steht ja bis heute vor dem Reichstag, sozusagen vor dem Reichstagsgebäude als Denkmal. Schwarz, Rot, Gold, eine riesige Flagge, die da weht. Die Fahne der Einheit. Also man braucht ja auch irgendein Symbol, was eben dafür steht. Wir sind ein Volk.
Ja, das stimmt. Ich glaube, natürlich ist es auch sehr stark mit der deutschen Einheit verbunden und es hat ja auch viel ältere Wurzeln, auch in der Studentenbewegung, in den ganz frühen demokratischen Formen des 19. Jahrhunderts. Es ist was Bewahrenswertes, da würde ich Herrn de Maizière schon recht geben. Ich glaube, was mich noch mehr gestört hat, dass er so eine Art staatlich gekauften Patriotismus hier vorschlägt. Also dass er sagt, okay, wir geben den Leuten einen aus, wenn sie uns dabei helfen, diese Fahne wieder zu etablieren. Und ja, ich glaube, kaufen kann man das nicht, sondern man macht das halt entweder aus Überzeugung oder weil man Fußballfan ist oder weil man die Einheit feiert oder man lässt es.
Ja, okay. Trotzdem finde ich es tatsächlich einen interessanten Vorschlag, weil ich habe mir das dann vorgestellt, wenn ich das also machen würde, nicht unbedingt, um kostenlos Bus zu fahren oder kostenlos ins Museum zu kommen, aber einfach nur, um zu sagen, ja, es sind auch meine Farben. Dann regt sich sofort so ein Gefühl von, nee, das möchte ich eigentlich nicht, weil die Frage ist, wie sieht man mich dann? Ja, und das ist natürlich schwer zu sagen, ich habe zwar gerade die Fahnen auf meiner Wange hier prangen, aber ich bin keine Nationalistin.
Ja, ich meine, um die Reichsbürger zu ärgern oder würde ich auch eine ganze Menge machen. Von mir aus mir auch Schwarz-Rot-Gold auf die Wangen malen. Ich fürchte nur, dass...
Ja, aber würde es funktionieren?
Nee, eben. Ich glaube, es würde nicht funktionieren. Also ich glaube, zumal ja die Symbole, die auch in der rechtsextremen Szene, wenn er jetzt darauf anspielt, verwendet wird, häufig gar nicht eben die bundesrepublikanische, bundesdeutsche Fahne ist, sondern das haben wir ja auch zuletzt gesehen auf den Stufen des Reichstags während der Corona-Demonstration ist ja häufig auch die Reichsflagge, eben eher das Schwarz-Weiß-Rot, was auch die Nationalsozialisten verwendet haben.
Aber insgesamt schon interessant, dass wir nach wie vor Probleme haben mit unseren nationalen Symbolen, also auch mit dem Adler und auch mit der Nationalhymne hier und da. Wir könnten natürlich auch singen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, aber wir sind nicht ganz frei, unsere Symbole zu verwenden.
Nee, das stimmt, aber irgendwie ist mir das auch gerade an den Deutschen sympathisch, dass sie eben so ein gespaltenes Verhältnis haben, dass sie ihr eigenes Land immer historisch betrachten und den eigenen Patriotismus auch immer historisch eingebettet betrachten und das Ganze ein bisschen kritischer sehen. Vielleicht ist genau das, sagen, unsere besondere Art des Patriotismus, mit unsere eigene Geschichte hochzuhalten, indem wir es eben nicht so plakativ feiern.
Am Freitag jetzt kommt die Sonderausgabe des Tagesspiegels zu 30 Jahre Deutsche Einheit raus und hier bei mir zu Gast Anna Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel. Frau Sauerbrei, Sie widmen sich in dieser Sonderausgabe vor allem den Künstlern, soweit ich das weiß. Und Sie haben unter anderem ein Interview mit dem Schriftsteller Marco Martin geführt. Warum haben Sie ihn ausgewählt?
Also nicht nur die Künstler, wir versuchen sozusagen auf allen Ebenen, dann auch in den verschiedenen Büchern des Tagesspiegels, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, jeweils kluge Menschen zu Wort kommen lassen, die einerseits eine Bilanz ziehen, aber auch vorausblicken auf 30 Jahre Einheit. Das sind zum Beispiel auch zwei Lehrerinnen, eine aus Ostdeutschland und eine aus Westdeutschland, die miteinander diskutieren über Schulunterricht. Wir haben ein Gespräch geführt mit Stefan Steiner, dem dem Leiter des Bundespräsidialamtes. Wir werden ein Essay haben vom Soziologen Steffen Mau. Aber im Kulturteil haben wir, das habe ich gestern mit einer Kollegin aus der Kulturredaktion, hat ihn lange zusammengeführt, ein Gespräch mit Marco Martin, und der hat ein interessantes Buch geschrieben, was jetzt aus Anlass von 30 Jahre Einheit veröffentlicht worden ist, über die Kultur in der DDR, wo er die Frage stellt, warum so vieles verloren gegangen ist, jetzt gerade auch in der Musik, im literarischen Bereich, warum der Westen sich auf so ganz bestimmte Künstler, Schriftsteller, Theatermacher gestürzt hat, Christa Wolf, Heiner Müller, genau, und viele andere, die er zu Unrecht vergessen findet, unter den Tisch gefallen
hat. Also im Grunde so ein Plädoyer, lasst uns dieses kulturelle Erbe neu entdecken.
Genau, also er nennt eine ganze Reihe von Namen, die er findet, die zu Unrecht vergessen sind, und lädt dazu ein, die neu zu lesen, zu hören, um auch das Verständnis dieses seltsamen Staates DDR zu erweitern. Und eine Sache, die ich mitgenommen habe, die jetzt auch, ich bin ja im Westen sozialisiert, ist, glaube ich, dieser große Ambivalenzbereich, diese Grauzone, in der man ohne ganz klar Dissident zu sein und ohne ganz klar zum Beispiel Staatsschriftsteller zu sein, doch arbeiten konnte und sich kleine Freiräume erarbeiten konnte und literarisch Wertvolles produzieren konnte. Das ist ein Bereich, von dem er sagt, das ist eben wenig beachtet worden nach der Wende, eben weil die Leute nicht so klar zuzuordnen waren. Und das bringt aber ganz, wenn man die liest, gewinnt man ganz viel Verständnis dafür, wie es eben war, mit diesen vielen Ambivalenzen in einer Diktatur zu leben.
Ich finde es ganz interessant, dass jetzt 30 Jahre später nach der Vereinigung so eine Art von Vergangenheitsbewältigung beginnt, die nochmal neue Akzente setzt, aber dass es 30 Jahre gedauert hat, um genauer hinzugucken.
Ja, vielleicht braucht es diesen Abstand. Also es wäre so verschiedene Phasen. Also ich glaube, die erste Phase war ja ganz stark geprägt eben auch von den wirtschaftlichen Umbrüchen. Als man sich davon erholte, kam, glaube ich, auch gerade in vielen ostdeutschen Städten so die Wut zurück und eben auch eher eine konfrontative Stimmung. Und vielleicht ist jetzt so der Punkt erreicht, auch mit dieser neuen vierten Generation junger Ostdeutscher, die auch sehr selbstbewusst sind, die sagen, wir bekennen uns, ist ja nicht mal ihr eigenes Erbe, aber das Erbe unserer Eltern. Wir bekennen uns zu unserer ostdeutschen Herkunft und wir wollen auch wissen, wir wollen sehr viel wissen darüber und eben auch das ein Stück weit wiederentdecken, dass es diese Chance gibt, vielleicht ein bisschen mit weniger Schaum vorm Mund darüber nochmal neu zu verhandeln.
Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier zu Gast. Frau Sauerbrei, gleich werden die Kollegen gedanklich nach Thüringen gehen. Da nämlich soll die Zeitung bald per Drohne kommen. Der Zeitungsbote soll Vergangenheit sein dann. Ich finde es ja ehrlich gesagt traurig. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so schön sein wird, wenn dann die Drohne herbeifliegt. Was denken Sie? Sie denken wahrscheinlich, am besten wäre Download.
Ja, genau. Also kann man auch einfach runterladen. Es gibt ein wunderbares E-Paper.
Gut, aber ich meine, solange man doch noch gerne, ich habe ja schon gerne ein richtiges Papier in der Hand. Finden Sie das dann in Ordnung, wenn die Luft voller Drohnen ist?
Solange das technisch gut ausgesteuert ist und die nicht zu oft runterfallen, fände ich das interessant. Ja, wäre vielleicht tatsächlich für ländliche Räume eine Lösung.
Anna Sauerbrei sagt das. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.